Okay, wollen wir weitermachen?
Mach jetzt einfach weiter. Ja, also meine Idee wäre jetzt tatsächlich, wir diskutieren das jetzt miteinander. Also wir machen jetzt nicht so ein klassisches, ihr fragt mich irgendwas und ich antworte darauf, sondern wir diskutieren das jetzt. Also ne, sonst würden wir jetzt halt sammeln, was ihr mich so fragen wollt und plant. Ja. Ich bin auch dagegen, dass ihr jetzt mit mir diskutiert, sondern ich würde sagen, wir diskutieren das jetzt miteinander.
Aber meinst du denn, dass wir die Leute untereinander diskutieren sollen?
Also nee, jetzt schon alle so laut
so wie
miteinander.
Laut miteinander gemurmelt, weitermachen.
Nee, nicht im Murmeln halt. Also, genau. Ich würde das mal ausprobieren, weil Leute Bock drauf haben.
Könntest du die Moderation unternehmen? Ist deine Moderation
ja, notwendig? Ja, schon. Würde ich erst mal machen, wenn ich mich selber mit einmischen will, würde ich sie abgeben. Ich glaube, ich fair. Aber ich will nicht anfangen.
Also wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass die Verantwortung sehr einseitig ist. Also es wird in beiden Beispielen die Verantwortung der Person, die dann halt gekidnappt wird, zugeschrieben und es wird überhaupt nicht auf die Kidnapper eingegangen und dass man das ja auch hinterfragen sollte. Und ich habe da beispielsweise auch an ein anderes Beispiel gedacht, welches ich in einem Seminar begegnet bin, wo es um Intimate Partner Violence ging, wo es heißt, dass üblicherweise oder früher oft, dann, wenn jetzt beispielsweise ein Mann seine Frau schlägt, die Frau dann aus dem Hause genommen wird und in eine Schutzeinrichtung kommt oder sowas ähnliches. Und im Prinzip, aber jetzt der neue Ansatz ist, dass die Frau in ihrem Haus bleiben kann, was sie sich ja aufgebaut hat und wo sie sich wohlfühlt und es der Mann gehen muss, weil das ja auch diese Machtverhältnisse oder diese Dynamik, die da einfach sich aufgebaut hat, man sollte versuchen, die so zu erzehren. Das ist so deutlich, was ich sagen möchte.
Voll. Also würdest du sagen, man darf sich abkoppeln?
Ich würde sagen, ja. Ich schaue einfach ein bisschen nach den Wortmeldungen. Ne?
Toll.
Wir hatten so ein bisschen diskutiert, also ob das Gedankenexperiment jetzt wirklich die Frage beantwortet, die wir eigentlich beantworten wollen. Weil, okay, man weiß, man übergibt sich in Gefahr, aber trotzdem wird an einem immer noch ein Verbrechen verübt. Die Rechte werden verletzt. Also es ist nicht rechtmäßig, dass man gekidnappt wird, nur weil man vorher wusste, vielleicht werde ich gekidnappt. Also es ist immer noch ein Verbrechen. Werden immer noch die Rechte der gekidnappten Person verletzt. Na, und in der Frage, die wir eigentlich beantworten wollen, ist ja, Person begibt sich freiwillig in Gefahr, schwanger zu werden, wenn man so sagen will, aber es werden keine Rechte verletzt, kein Verbrechen verübt. Na, und deswegen ist es fraglich, ob wir mit dem Gedankenexperiment überhaupt die dahinterliegende Frage beantworten können.
Aber wie würdest du sie beantworten?
Also ich würde sagen, welche wäre jetzt das Gedankenexperiment oder die dahinterliegende Frage?
Beide.
Also ich würde sagen, das Gedankenexperiment durch die neuen Informationen ändert sich nichts, weil meine Rechte werden immer noch verletzt, wenn ich gekidnappt werde. Es wird immer noch ein Verbrechen an mir begangen. Ich habe das Recht, nicht gekidnappt zu werden. Das andere, schwieriger, ich bin mir nicht sicher, weil man könnte möglicherweise argumentieren, dass wenn Personen Sex haben und wissen dadurch, dass sie schwanger werden, dass sie in dem Augenblick allein durch diesen Akt eine Verantwortung gegenüber dem möglicherweise entstehenden Kind übernehmen. Also dass sie dadurch alleine, dass sie Sex haben, möglicherweise auf ihr Recht auf Selbstbestimmung verzichten. Und dann würde der Fall ja anders aussehen.
Also, um das kurz nochmal, also das wäre quasi dieser Punkt von, du Also beim Recht auf Selbstbestimmung ging es ja darum, dass man nur ein Recht, also dieses Recht auf Mitbenutzung gibt es, wenn man dieses Recht erteilt. Ne, das war das, wenn ihr dem Geiger vorher sagt, ja, du darfst meine Niere mitbenutzen, und die These ist jetzt zu sagen, ist so eine Art von Sex nicht schon eine Rechtsvergabe auf Mitbenutzung des Körpers. Und deswegen gibt es das dann vielleicht, und dann ist es schwieriger.
Kurz jetzt was ergänzen, also vor allem, weil du ja gesagt hast, es gibt mittlerweile sehr gute Arten von Verhütungsmitteln, das zu verhindern, also dass man das würde vielleicht noch mehr in die Richtung gehen, dass man das dann manchmal könnte.
Ja.
Also jetzt haben wir ganz viele Wortmeldungen. Dann könnt ihr euch einfach auch ein bisschen drehen. Dann, ich glaube, du warst zuerst, dann war hier eine Wortmeldung, dann warst du.
Ich habe das Gedankenexperiment so interpretiert, dass es nicht darum geht, diesen direkten Analogieschluss zu haben, sondern zu verdeutlichen, dass, also anhand des Experiments wäre ja die Konsequenz, wenn ich nicht gekidnappt werden möchte, ich kann nicht mehr in den Park gehen, aber ich möchte trotzdem spazieren gehen, und genauso möchte ich trotzdem Sex haben können, auf die Art und Weise, wie ich das möchte, ohne damit, also ohne dass ich damit sage, ich schließe einen Vertrag, dass ich mal ein Kind austragen werde. Verstehe aber, also wir haben also bei uns in der Diskussion haben wir auch erstmal über dieses sehr gewaltvolle Bild gesprochen. Und dann mit dem zum Thema Verhütung, ja, vielleicht habe ich ja, wenn ich in den Park gehe, keine Selbstverteidigungsskills oder weiß nicht, wie kann man sich noch schützen vor Kindern. Also deswegen möchte ich trotzdem gerne in den Park spazieren gehen.
Ja, mein Gedanke ging in die Richtung, und das bezieht sich auch irgendwie auf den letzten Satz, den du vorhin gesagt hattest, dass unsere Selbstbestimmung, also das meintest man würde seine Selbstbestimmung aufgeben, wenn man dann ja ungeschützten Sex hat, aber im Prinzip gibst du doch auch deine Selbstbestimmung auf, wenn du auf den Sex verzichtest, wenn du aber trotzdem Sex haben möchtest. Und inwieweit kannst du dann rechtfertigen, dass du jetzt deine eigene Freiheit einschränkst, weil ein Risiko besteht? Also auch wie dieses, also bezogen auf den Park, so wieso sollst du jetzt zu Hause bleiben, weil die Welt da draußen so gefährlich ist?
Ganz kurz, ich glaube, es geht also einfach um so die Terminologie klar zu haben. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, man gibt die eigene Selbstbestimmung auf, sondern das Recht auf Selbstbestimmung ab. Das ist ein Unterschied.
So. Ja, okay, dann habe ich
falsch
verstanden.
Ja,
tut mir das leid.
Ich finde das in der Argumentationskonsequenz trotzdem ähnlich, aber nur. Sorry.
Ich habe mich an dem Risikobegriff irgendwie aufgehangen, so wie hoch ist das Risiko, was ich mehr oder weniger bewusst eingehe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich gekidnappt werde, wie groß ist der Park? Wenn ich im Englischen Garten in München spazieren gehe, ist riesig, dass mein Risiko, dass ausreichend ich geklaut werde, relativ gering. Wenn ich im Schülerpark rumlaufe, der ist jetzt nicht allzu groß. So, ja. Also ich finde, das hat einen Einfluss darauf, wie groß ist das Risiko, dass ich mehr oder weniger bewusst eingehe, und wie hoch ist dann daraus im Endeffekt die Verpflichtung, dass ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe. Also wenn ich ein Risiko von irgendwie 80% eingehe, weil der Schülerpark nicht so groß ist, dann ist das, könnte man jetzt drüber streiten, ob das nicht eine relativ bewusste Entscheidung ist, so wenn ich das vorher weiß. Aber um die Analogie zum Schwangerschaftsabbruch wieder zu schließen, ist die Frage, dann wäre die Überlegung so, welche Verhütungsmethode ist wie sicher, wie hoch ist das Risiko, dass ich eingehe, in welcher Phase meines Zyklus bin ich, und was für Alternativnebenwirkungen, wenn wir mal nicht diskutieren wollen, dass wir das Recht haben, trotzdem in den Park zu gehen, welche Alternativnebenwirkungen gibt es denn sonst noch? Also wenn ich die Pille nehme, weil die Gesellschaft das als das sicherste Verhütungsmittel mit möglichst wenigen Idiotenfehlern irgendwie ansieht, wenn ich die nehme, dann habe ich aber andere Einschränkungen, mit denen ich leben muss. Und das muss ja dann auch wieder irgendwie miteinander aufgewogen halt aufgerechnet werden. Irgendwie, wenn ich sage, okay, mit einem Kondom ist das Risiko höher, schwanger zu werden, dafür habe ich keine Nebenwirkungen. Also ich finde, das sollte irgendwie auch mit eingerechnet werden, wenn wir muss ich vorher einen zweijährigen Selbstverteidigungskurs machen, um das Recht zu haben, trotzdem im Park spazieren gehen zu dürfen, um jetzt wieder bei dem Gedankenexperiment zu bleiben. Ich finde, dass die Vorbereitung, die da mit reinspielt, und die Nebenwirkungen der Vorbereitung sollten mit einberechnet werden.
Also von der Reihenfolge haben wir hier eine Wortmeldung, dann warst du in dem 50 Club und dann...
Aber gab es nicht erst noch zwei andere weiterhin?
Meldet euch, wenn ihr ankommen wollt, aber mein Name ist
Ja, ich habe darüber nachgedacht, dass die meisten eigentlich gerne zu zweit im Park spazieren gehen.
Jetzt wird es schwierig, Steffi.
Und noch hätte ich auf alles eine Antwort.
Es wurden schon so unglaublich viele gute und interessante Sachen gesagt, auf die man selbst vielleicht noch gar nicht gekommen ist. Deswegen ist es ja auch irgendwie anregend. Aber den Aspekt, den ich gerne einbringen würde, ist, dass wir die ganze Zeit vom Risiko und von der moralischen irgendwie Wirkung oder von den Konsequenzen für die Personen reden, die eben den Uterus hat. Das ist aber beim Kidnappen noch eine zweite Person braucht, die Analogie kriege ich jetzt gerade nicht mehr hin, aber sozusagen irgendwo muss ja der Samen herkommen. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Park zu tun. Genau. Wenn wir sozusagen davon reden, dass das Recht auf Selbstbestimmung abgegeben wird, dann muss es ja sozusagen bei beiden Personen passieren. Also es, nur weil die eine Person dieses Recht, also 9 Monate lang dann auch irgendwo dafür verantwortlich ist, heißt ja nicht, dass sich die andere Person daraus entziehen kann. Und wie wirkt sich für diese Person sozusagen das Verlieren des Rechts auf Selbstbestimmung sozusagen aus? Also das ist ja in den meisten Fällen eben nicht so wirklich deutlich oder hat nicht so schwerwiegende Konsequenzen, wenn es nicht im eigenen Körper passiert.
Also so ein ähnlicher Gedankengang kam ja auch schon, aber vorher nochmal, also was wir auch nochmal ganz stark diskutiert haben, wo es dann wieder so ein bisschen Richtung Risikokalkulation geht, ist, ob man überhaupt, also ne, Risiko hin oder her, diesen Raum, den Raum einem genommen werden darf. Also ne, irgendwie sozusagen, egal welches Risiko besteht, es darf doch überhaupt gar nicht sein, dass es irgendwie, überhaupt in meinem Kopf diesen Gedankengang geht, dass ich gar nicht in den Park treten darf. Genauso wie irgendwie, also was wäre, wenn irgendwie, keine Ahnung, genau heute mal irgendwie mein Verhütungsring quersetzt oder so. Also ne, irgendwie ist doch völlig egal, irgendwie auf welche Art und Weise ich Sex habe oder wie ich verhüte und mit welchem Restrisiko, kann doch nicht die Konsequenz sein, dass man mir den Raum nimmt, Sex zu haben, weil immer irgendwas besteht. Also ich meine, es besteht ja auch irgendwie was, keine Ahnung, dass ich eine schlechte Tomate esse und irgendwie eine schlimme Lebensmittelvergiftung bekomme und keine Ahnung was, also deswegen höre ich da auch nicht auf, Tomaten zu essen. Einfach irgendwie, nur sozusagen das irgendwie zu koppeln, so, welche Verantwortung habe ich denn aufgrund irgendwelcher Prozentzahlen, dass da was passieren könnte, dann wären wir doch bei völligem Schubladen sammeln. Und auf deinen Punkt sozusagen gerade nochmal mit dem Mitläufer im Park. das ist nochmal eine ganz, ganz andere Ebene sozusagen der Debatte, weil auf der einen Seite ist natürlich, bin ich diejenige, die eben 9 Monate lang den Geiger irgendwie durchbringen muss. Aber es ist die Frage sozusagen, die Person, die immer basiert irgendwie auf Handschellen neben mir liegen muss, obwohl sie selber gar nicht Blut spendet oder dabei ist, auch die Frage, also ne, sozusagen, wie irgendwie darf die Person mitreden oder nicht mitreden, ob man ungeschützt in den Park geht, selbst mit Schutz in den Park geht. Also das finde ich ja ein großes Problem an der Darstellung.
Also Herr Buch muss es sein, ich glaube er und dann...
Ja.
Also wenn wir ErstrednerInnen quotiert machen, ja. Machen wir einfach. Ne? Dann bist du dran und dann bist du danach dran.
Also wie wir es diskutiert haben, man darf sich in beiden Konstellationen abkoppeln. Und je mehr ich darüber nachdenke, sollte man sich abkoppeln dürfen in jeder möglichen Konstellation, auch in anderen Fällen. Ich finde das sehr konstruiert und das ist keine gute Analogie, wenn ich das so sagen darf, zur Schwangerschaft, aber trotzdem. Selbst wenn man sich freiwillig entscheidet, angekoppelt zu sein und es sich dann anzuwenden, muss man sich immer noch abkoppeln dürfen, weil das kann man auch bei jeder anderen Operation. Man kann da liegen und sagen, wissen Sie was, ich habe es mir anders überlegt, will nicht mehr, ich gehe nach Hause. Und deswegen, das ist ein ganz unpassender Fall zu Schwangerschaft, weil wenn wir wirklich davon ausgehen, dass beides Personen sind, im kompletten Katalog an Rechten, dann gibt es dafür keine Lösung. Ich weiß nicht, ob wir nochmal auf diese Frage zurückkommen, vielleicht am Ende. Deswegen finde ich, das ist jetzt zwar interessant, aber es bringt uns nicht wirklich weiter, oder sehen wir es manche anders.
Also, ich weiß nicht, ich finde das Argument, das, was ich vorhin vorgebracht habe, wenn man, also, dass man das sagt, das würde dann das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung einschränken, das würde ich nicht so zustimmen, weil also, wenn man sagt, okay, Sex ist mit bestimmlichen rechtlichen Konsequenzen, sagen wir mal so, also nicht rechts im Sinne von rechtsstaatlich, sondern eher so rechtlich-moralischen Konsequenzen verbunden, dann kann es ja trotzdem auch noch freigestellt, möchte man Sex haben oder nicht. Nur, wenn man sagt, ja, möchte ich, dann geht man auf irgendwie Verpflichtung ein. Also das, die Frage, möchte man oder möchte man nicht, die ist ja davon frei, unbewirkt. Und das zweite war die Frage ja auch, was ist eigentlich dann mit der anderen Person, der männlichen Person beim Sex, welche Rechte gibt der Mann dann da ab. Da würde ich sagen, also ich weiß natürlich, dass es in keiner Weise in irgendeiner annähernd äquivalent ist, aber wie ist es dann mit Unterhaltspflicht? Könnte man doch auch sagen, also in dem Moment, wo er mit einer Frau Sex hat und möglicherweise ein Kind entsteht, übernimmt er dann auch eine gewisse rechtliche Verpflichtung, Unterhalt zu zahlen, oder nicht? Und dann könnte man ja auch sagen, also in dem Augenblick gibt er ja auch Rechte ab. Das ist natürlich eine sehr extrem ungleiche Abgabe von Rechten. Ne? Also, könnte man vielleicht so argumentieren.
Jetzt bist aber, glaube ich, erstmal.
Genau, vielleicht, aber vielleicht ziehe ich auch nochmal zurück. Okay.
Ja, also jetzt gerade direkt dazu muss ich halt sagen, dass Unterhaltszahlen natürlich nicht vergleichbar ist mit an einen anderen Menschen angeschlossenen Beziehung. Also das hat einen völlig anderen. Aber es ist halt an sich so, um da weiter zu überlegen, was wäre eine Lösung dafür. Also die Person jetzt neben mich zu kennen, während ich diese andere, den Geiger da weiter ernähre zum Beispiel. Und das finde ich es halt super schwierig, weil man sich halt so ein Szenario natürlich nicht irgendwie vorstellen kann, eine zweite Schwangerschaft dann nebenher irgendwie noch zu simulieren oder sowas. Was ja auch irgendwie, das wäre ja auch irgendwie Quatsch an sich. Ich wollte noch kurz sagen, genau, ich finde es halt in dem Moment schwierig, wenn man sich dann halt anders vorstellt, dass quasi ich an diesen Geiger angeschlossen bin und dann letztendlich aber ganz viele Menschen, die quasi davor geschützt sind, dass sie gekidnappt werden, also sie kommen nicht in Frage. Mhm. Und diese Menschen sagen aber dann, du musst auf jeden Fall weiter daran angeschlossen bleiben, das kannst du nicht machen. Aber sie selber müssen gar nicht fürchten, jemals gekidnappt zu werden. Das heißt, sie brauchen keinen Verteidigungskurs zu machen. Also sie können einfach in den Park gehen, sie müssen gar nicht darüber nachdenken, in den Park zu gehen, weil es ist halt, ne, sie haben halt die Freiheit dazu. Und das, finde ich, ist halt ein riesiger Punkt in dieser ganzen Debatte. Und ich finde auch, dass das Gedankenexperiment ein bisschen hinkt. Und ich finde es super lustig, wie viele Analogien wir gerade für Sex haben. Aber an sich finde ich es auch schwierig, das zu übertragen in die eigentliche Debatte und um eine Lösung zu finden dafür.
Mach du mal, Steffi. Okay, dann, es ist keine Analogie. Sondern es ist ein Gegenbeispiel. Also eine Analogie. Es gibt nichts, was mit Schwangerschaft vergleicht. Es gibt keine Analogie zur Schwangerschaft. Das gibt es einfach nicht. So. Und da wird sich, also es gibt diesen, so einen philosophischen Diskurs darüber, wer dieses Gedankenexperiment oder also das Nichtveränderte auch als Analogie begreift. Und dann gibt es verschiedene Gegenbeispiele, wo man moralisch eher antworten würde, zu sagen, okay, du darfst doch nicht Nein sagen, wo das eher die Antwort wäre. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist zu sagen, also in diesem Abtreibungsdiskurs wird ja gesagt, der Fötus ist eine Person, als Person hast du ein Recht auf Leben und das ist immer, immer zwingender als das Recht auf Selbstbestimmung. Und das ist das, was moralisch erstmal plausibel erscheint. Und dieses Geigerbeispiel sagt gar nicht, ist es irgendwie eine Analogie zu Schwangerschaft oder hat man ein Recht auf Leben oder nicht, sondern es macht einen Gegenpunkt zu diesem, also das ist wie, dass man keine falschen Schlüsse zieht. Das ist ein bisschen wie zu sagen, ich sehe nur weiße Schwäne, deswegen gibt es nur weiße Schwäne und in dem Moment, jetzt sehe ich aber einen schwarzen und muss dann sagen, okay, es gibt auch einen schwarzen Schwan. So, also ein Recht auf Leben ist nicht immer zwingender als ein Recht auf Selbstbestimmung und das Geigerbeispiel zeigt, dass es eine Ausnahme in dieser Prämisse quasi gibt. So. Und das ist der ganze Punkt. Und dann muss man in die Diskussion gehen. Dann kann man halt nicht mehr einfach sagen, aber der Fötus ist eine Person und hat ein Recht auf Leben. Das ist das moralische Totschlagargument. Weil hier diskutiere ich nicht mehr weiter. Deswegen ist Abtreibung immer moralisch verwerflich. Und das ist das, was es dem Ganzen nimmt. That's the point.
Also wenn ich deinen Punkt noch nicht verstanden habe, weil ich diese philosophischen Gedankengänge nicht so genau nachvollziehen kann. Was mir jetzt in der Diskussion fehlt, ist die Körpergrenze. Also ich will aber erstmal noch ganz kurz was anderes sagen, weil ich das so spannend finde, was ihr für Ideen habt mit Parkgehen und Sexualität und sowas. Ich habe mir immer vorgestellt, wir haben eine ganz andere Gesellschaft, nämlich die, dass wir Frauen uns die Männer klauen und weil wir den Samen haben wollen. Wie wäre das denn, wenn wir sozusagen als Samenklauer durch die Welt laufen würden? Ja, also und zwar deswegen möchte ich das sagen, weil ich finde an dem Beispiel, auch wenn ich das noch nachvollziehen kann, dass es keine Analogie ist, finde ich so gut, dass man sozusagen auch als Mensch ohne Uterus, als Mann, und da bin ich jetzt, also da möchte ich, das ist jetzt nicht unsere Debatte, ob man jetzt Mann oder Frau sagt, ja, aber dazu fände ich auch spannend, mal darüber zu reden, aber also, dass man sich hineinversetzt in eine Körpersituation, die eine ganz spezifische Körpersituation ist. Und da will ich jetzt hin, weil nämlich in dem Beispiel gibt es abgegrenzte Körper. Zwei autonome Körper. Und das gibt es in der Schwangerschaft nicht. Ja? In der Schwangerschaft ist sozusagen die schwangere Person entweder bereit oder nicht bereit, oder sie muss sich damit auseinandersetzen, ihr Körper zu öffnen. Und das hat was, das sind andere Körpergrenzen, da sind die Körpergrenzen nach innen verschoben. Und das, finde ich, ist überhaupt noch nicht aufgetaucht. Oder ich sehe dazu noch in dem Beispiel keine Verbindung, was kannst du uns ja vielleicht erklären. Ja? Aber ich verstehe, dass die Nabelschnur sozusagen wie die Verbindung des Schlauches ist mit dem Blutreinigungskreislauf, aber in dem Beispiel gibt es einen kranken Geiger, der kann sprechen und kann über sich bestimmen.
Der ist bewusstlos.
Na gut, der ist bewusstlos. Okay.
Achso.
Aber er braucht jemanden sozusagen, der, also er ist sozusagen, er hat ein gelebtes Leben. Ja? Und in der Schwangerschaft machen wir ja mittlerweile einen Trick. Über unsere Reproduktionsmedizin visualisieren wir ja auch den Embryo schon als Mensch, als Gegenüber, ja? Obwohl es noch kein lebbares Gegenüber ist. Und ich finde irgendwie diese Debatte, also gehört es für mich mit rein und ich möchte es einfach mal formulieren und du kannst uns bestimmt helfen, wie das in dieses Gedankenspiel oder in diese philosophische Frage gehört.
Na, der Witz ist halt gar nicht so richtig. Also dieses Geigerbeispiel, das ist sehr, sehr bewusst ein erwachsener Geiger, um diesen Punkt der Person zu verdeutlichen. Weil auch AbtreibungsbefürworterInnen das als moralisch unzulässig sehen würden, aller Wahrscheinlichkeit nach, eine erwachsene Person einfach zu töten. So.
Ja,
und,
das
das ist ja diese ganze Debatte. Ne? Also das meinte ich eben, eine Person hat ein Recht auf Leben, das darf man nicht einfach beenden, genauso wie es eben ein Unrecht wäre, eine erwachsene Person zu töten. Und deswegen ist dieser Geiger eine erwachsene Person, wo man nicht einfach sagen würde, ja, bring ihn halt um, mein Gott, als so ein berühmter Geiger, who cares? So, ne? Und du kannst diesen Vergleich zu einer Schwangerschaft nicht in so, es geht nicht.
Aber du sprichst doch von Umbringen, schön, dass ich dich unterbreche. Es ist doch kein Umbringen. Es ist die Entscheidung, ihn nicht leben zu lassen. Das ist doch was anderes als Umbringen.
Okay, was meinst du? Okay, ja, da gibt es auch verschiedene Ansichten. Also, ne, dann kommt man in so eine rechtliche Argumentation, wann ist es Mord, wann ist es Totschlag und wie muss das eigentlich gewertet werden. Ich glaube, für diesen ethischen Diskurs ist es erstmal relativ egal. Das wäre ein rechtlicher Diskurs. So, der ist auch spannend, aber mit dem kenne ich mich nicht so gut aus. Da kann ich nicht so viel zu sagen.
Aber ist es denn unethisch in dieser Denkstruktur, wenn ich einen Tumor habe und mich entscheide, ihn wachsen zu lassen?
Ich glaube, da bist du ja wieder...
Das hakt es jetzt bei mir. Also den Tumor, da denke ich, kann man nicht vergleichen, der bringt mich ja irgendwie um.
Ja, und er lebt nicht selber, das ist keine Person. Und wir fallen in so einen
Dreierzwiegespräch. Ach so, okay, stimmt, du hast recht. Genau. Also da gibt es keine Fantasie von Person.
Zum Beispiel, ja.
Weil es ist ja eine Fantasie von Person.
Klar.
Also der Embryo ist ja keine, also.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Du hast dich gemeldet und du hast dich gemeldet. Und du da hinten hast dich irgendwann auch gemeldet. Und du, dann machen wir 1, 2, 3, 4.
Wir sind jetzt gerade ein bisschen wieder weggekommen, was ich eigentlich auch gut finde. Es ist keine Analogie, aber wir sind nochmal auf einen Aspekt eben in der Murmelrunde eingegangen, dass ja auch irgendwo immer vorausgesetzt wird, so wie die Freunde für Musik voraussetzen, dass man diesen Geiger kennt und richtig geil findet, dass jede Frau oder jeder Mensch mit dem Uterus im Park laufend gekidnappt an so einen Geiger angeschlossen wird, das auch richtig geil findet, den jetzt 9 Monate am Leben zu erhalten, weil den muss man ja gut finden, vor allem wenn man eine Person mit Uterus ist. Also so diese Übertragung, dass jede Frau eine derartige Beziehung zu einem Fötus haben kann überhaupt, und das also schon als ja, biologische Grundlage zu sehen ist, schon ziemlich antifeministisch.
Ich glaube, erst ist die und dann, ja, hat sie auch gemacht gemeldet? Das habe ich nicht gesehen. Also in meiner Welt bist du dran, dann bist du dran und dann bist du dran. Ja?
Okay, ich habe hier meine Gedanken gerade nicht zu kurz zusammen. Im Prinzip ging es mir darum, um auch in diesem Gedankenexperiment zu bleiben. Ich meine, wenn man nicht gekidnappt wird, dann kommt man ja gar nicht in die Situation, die Verantwortung übertragen zu bekommen, jetzt über Leben zu entscheiden quasi. Und von daher ist es ja auch ein. Also, kann man dann überhaupt sagen, dass es jetzt ein Unbringen ist, wenn man ja gar nicht, also man wollte ja nicht gekidnappt werden, sondern wurde halt gekidnappt und dann wurde eigentlich diese Verantwortung so aufgebürdet.
Aber ändert nichts daran, dass die Person stirbt, wenn du das koppelst.
Ja, aber dann ist es doch. Also inwiefern kannst du dann, oder inwiefern ist es okay zu sagen, dass es dann deine Verantwortung ist, dass die Person stirbt, weil die Person wäre ja sowieso gestorben, wenn du niemals gekidnappt worden wärst.
Hätte, würde, könnte, sollte. Ja, voll.
Ja.
Okay.
Dann ja jetzt mal weg von dem Gedanken, vielleicht eher eine Frage, stützt sich die amerikanische Rechtsprechung nicht gerade darauf, dass sie das Recht auf Personen sein oder Menschen, wenn man so will, das Fötus eingeschränkt haben und die Handlungsfreiheit der schwangeren Personen höher gerichtet haben? Nein, das war doch gerade die Argumentation, oder nicht in dem Urteil?
Das Urteil ist mit dem Recht auf Privatsphäre begründet, tatsächlich. Und das schließt ein, oder das meint, in Privatsphäre in dem Kontext vor allen Dingen autonom Entscheidungen treffen zu dürfen. Ja, das ist die Grundlage.
Mhm. Also wenn wir das, diese Frage jetzt mal unabhängig von dem Gedankenexperiment hier beantworten, dann geht es gar nicht anders als das Recht auf, die Menschenwürde von einem von beiden Parteien einzuschränken. Sonst ist es nicht beantwortbar. Oder sonst kommen wir jetzt einfach zu keinem, sonst ist ein Schwangerschaftsabbruch niemals möglich.
Das wäre die andere Konsequenz. Aber das ist ja die Frage. Und also erst, also genau, das ist der Punkt, also das ist es ja, es ist halt Recht auf Privatsphäre, Recht auf Selbstbestimmung versus so, und in dem Moment, in dem man das Recht auf Leben immer höher gewichtet, dann ist es tatsächlich nie okay, weil da kann es keinen Einwand gegen geben, das ist das, was es versucht zu zeigen halt, und abgesehen davon gibt es an diesem Recht auf Privatsphäre auch einen Haufen feministische Kritik und auch zu Recht. Aber das führt jetzt nochmal wieder, weil ich weiß nicht, es gab noch andere, vielleicht mal ja am Ende nochmal so einen 5-Minuten-Abriss, aber ich fürchte, der funktioniert auch nicht so gut. Eins, zwei, nee, Erstredner eben quotiert, ne? Eins, zwei, drei, vier. Nee, du hast auch noch nichts gesagt, ne?
Also ich weiß nicht,
wie seine... Achso, nein, nicht du, ganz hinten. Genau, dann darfst du doch zählen, dann bist du zwei. Ja.
Also ich habe den Kopf noch nicht ganz zu Ende gesagt, weil ich zuhören wollte, aber es kann sich schon durchsuchen, dass in dem Beispiel jetzt vor allem, also der Punkt, der mich aufhängt, ist, dass sozusagen ich nicht erst, oder die Person nicht erst einwilligen konnte, daran diese Hilfe zu leisten, weil sie gekidnappt wurde, und ich mich dann gefragt habe, wie ist es denn mit Hilfeleistung, beziehungsweise unterlassener Hilfeleistung, also wenn man da ja dann auch ein Argument über das Strafe ist, wenn man Hilfeleistung unterlässt. Ich aber gleichzeitig, wenn ich Hilfe leiste, eventuell mein Leben oder meine Gesundheit oder riskiere. Wie in dem Beispiel ja auch, so, da konnte ich noch nicht mehr Konsens geben, aber vielleicht hat der Geiger Hepatitis oder HIV und das habe ich dann auch, um sozusagen das Leben der Person zu retten. Und ich mich dann einfach gefragt habe, okay, wo, also bedingt die, ein Recht auf Selbstbestimmung, ist vor allem daran auf, dass ich vorher nicht die Zustimmung gegeben habe, oder, und wie ist es dann sozusagen bei Hilfestellung, so, ab wo kann man gesellschaftlich, oder also möchte man gesellschaftlich sagen, da ist aber eine gewisse Verpflichtung da, mich zu leisten, also ein,
kann er später darauf antworten?
Ich hatte nur einen ganz kurzen Gedanken, der sich auch an der Grenze zwischen innerhalb des Gedankenexperiments und dann dem Realübertrag widerlegte. Ich löse durch, wenn so, naja, man kann das ja eigentlich gar nicht lösen oder dann steht das jetzt so im Raum. Ich meine, also die Realität, auf die sich bezieht, ist ja nicht eine Entscheidung, die man nicht treffen kann, sondern das sind ja Entscheidungen, die getroffen werden müssen und die täglich getroffen werden, also einmal auf der persönlichen Ebene und auf der politischen Ebene. Und die Frage ist ja einfach, genau, wenn jetzt jemand, um wieder im Bild zu sprechen, sich vom Geiger abkoppelt, wird die Person dann so und so viele Jahre ins Gefängnis geschleppt oder darf die danach nach Hause gehen? Oder genau, gibt es überhaupt sozusagen Ärzte, die diese Abkopplung vornehmen, oder stirbt man, wenn man versucht, sich dabei abzukoppeln? Das ist ja einfach auch sehr... Ja. Genau, also ich finde das Gedankenexperiment total hilfreich, sozusagen so diesen gedanklichen Weg zu gehen, wenn man sich auf dieses Argument einlässt, wie wäre dann die Situation sozusagen, aber gleichzeitig auch wieder daran zu denken, naja, es ist halt nicht ein völlig aus der Luft gegriffenes Gedankenexperiment, sondern genau, es hat einfach ganz reale Konsequenzen, ob wir jetzt diese Schlussfolgerungen ziehen, die du vorhin dargelegt hast, oder ob man da andere Schlussfolgerungen zieht oder andere Voraussetzungen annimmt und dann zu anderen Schlüssen kommt.
Ich habe vergessen, wie die Reihenfolge war.
Ich habe mich auch so. Also du warst
also drei, vier, was so?
Ich war die vierte
Person. Dann war ich.
Du bist eigentlich die dritte.
Wenn ich dieses Gedankenexperiment Abtreibungsgegnerinnen vorlegen würde, wie sie wohl damit umgehen würden und ob sie nicht eben auf die Schiene fahren würden, ja, dumm gelaufen, dann bist du halt eben mal 9 Monate angekoppelt, beziehungsweise dann geh halt nicht in den Park. Also, ob man dann nicht wieder bei der gleichen Frage ist, sozusagen. Also, es ist für mich, also ich fand es super spannend und auch hilfreich und illustrierend. Aber würde es mir argumentativ helfen?
Also, in diesen beiden Fragen dreht sich für mich so ein bisschen also die Frage von Freiwilligkeit und Einwilligung. Also, wer jetzt sagt, okay, also wie freiwillig in die Gefahr eines Verbrechens zu vergehen und freiwillig die Gefahr auf mich zu nehmen, schwanger zu werden, ob wir das als äquivalent wahrnehmen oder ob wir wirklich sagen, also in dem Moment, wo ich Sex habe, nehme ich die Konsequenzen, Kind, in Kauf und gehe damit auch gewisse Verpflichtungen ein. Und wenn wir das anerkennen würden, das müssen wir nicht, aber wenn wir das anerkennen würden, dann würden wir ein anderes Gedankenexperiment kommen, und zwar, na, das wäre auch nochmal interessant zu fragen, was ist, wenn wir jetzt einmal eingewilligt haben, den Musiker da zu retten, aber dann uns nach einem Monat umentscheiden wollen, haben wir dann noch das Recht darauf? Na, und also ich finde, das ist eine Frage, die dann möglicherweise auf die Komplexität der Sache bei der Abtreibung vielleicht eine bessere Antwort gibt.
Ich zeige dir noch ein anderes, wenn du möchtest. Das ist das Eigentliche von ihr. Du wolltest was sagen, dann du und du. Und ich glaube, dann würde ich die Redeliste schließen. Soll ich euch dieses andere Gedankenexperiment, was sie eigentlich dafür macht, noch zeigen? Oder ist das jetzt...
Also ich finde wirklich so spannend für unseren Zusammenhang der Ringvorlesung, wenn du die feministischen Einwände gegen die Privatentscheidung...
Oh Gott.
Also nur so ein paar Spots einfach, aber das fände ich wirklich noch spannend, weil ich finde, das gehört irgendwie noch mit.
Okay, ich mache folgenden Vorschlag. Doch, finde ich cool. Ihr drei sagt noch, was ihr sagen wollt. Ich reagiere einmal auf die drei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe und auf deinen. Und dann hören wir auf und ich zeige dir trotzdem nochmal das andere Gedankenexperiment zum Rausgehen und wir diskutieren es aber nicht mehr. Alles klar.
Ich finde, wir drehen uns jetzt hier sehr um so gewisse Einzelaspekte dieses Gedankenexperiments. Ob da jetzt die Freiwilligkeit da drin ist oder die Wahrscheinlichkeit oder so etwas. Aber wir können das Gedankenexperiment ja auch irgendwie anders aufbauen. Also ohne, dass da jetzt ein Verbrechen wie das Kidnapping drin enthalten ist. Oder ich glaube einfach, jeder oder jede von uns hier könnte sich ein Beispiel vorstellen, in dem er sie sagen würde, ja, ich darf mich abkoppeln. Und das zeigt ja einfach nur, dass halt dieses Totschlagargument, das Recht auf Leben steht immer über dem Recht der Selbstbestimmung, halt nicht gilt. Das soll ja dieses Gedankenexperiment zeigen. Dass das hängt und so, sei mal dahingestellt.
Ich wollte nochmal auf das antworten, was du gesagt hast, mit der Frage eben, was ist, wenn ich mich erst freiwillig dafür entscheide und dann doch sagen würde. Also natürlich, ich habe jederzeit das Recht zu sagen, dass ich das abbrechen möchte. Und das, also das ist ja auch real so bei sowas wie Knochenmarkspenden kann ich auch. Ich kann da einwilligen und wenn ich mir es anders überlege, dann stirbt auch die Person. Und das also ist ja auch total legal. Und dann, klar, muss ich mir selber ausmachen, aber ja, dieses Freiwilligkeitsding finde ich nicht, also dieses, wenn ich vorher einwillige, da dem Geiger zu helfen, finde ich nicht zielführend.
Ich habe nicht so richtig mitbekommen, was gesagt wurde. Ich versuche kurz einmal auf alles einzugehen, was ihr noch wissen wolltet. Wir hatten, also gefühlt hat es sich viel um dieses Ding gedreht von, ist man nicht teilweise verantwortlich, dann doch noch damit, Genau, und dann gab es so diese Hilfestellungsfrage, das heißt, gibt es nicht, also vielleicht ist auch nicht nur die Frage, hat man diese teilweise Verantwortung, weil das bei Sex eine andere Sache ist als bei so einem Verbrechen, ne, das war ein Punkt, und gibt es da vielleicht auch eine Grenze oder nicht? Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo Thompson und ich nicht einer Meinung sind. Thompson macht diese Unterscheidung tatsächlich. Die redet dann von minimal anständigem Verhalten und sie macht ein Beispiel, wo es auch um so ein Hilfestellungsding geht, wo, also sie bringt ein relativ brutales Beispiel von Kitty Genovese, hieß sie, glaube ich, die umgebracht wurde und Menschen, das zu Hause waren und das und Hilfeschreie gehört haben und niemand nicht mal ans Telefon gegangen ist. So. Und sie sagt, das ist nicht mal minimal anständig und das ist moralisch eigentlich verpflichtend, dann etwas zu tun. Und das leuchtet mir, also finde ich moralisch plausibel, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen man eine moralische Verpflichtung hat, einer Person zu helfen. Und sie macht dann in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch sie redet dann davon, dass es große Opfer gibt oder eben nicht gibt. Und in dem Moment, in dem es keine großen Opfer kosten würde, eine Person zu retten, ist man moralisch verpflichtet, das zu tun. Sie sagt also zum Beispiel, selbst wenn du gekidnappt wurdest und unfreiwillig an diesen Geiger angeschlossen würdest, wenn du nur 5 Minuten angeschlossen bleiben müsstest, wäre es nicht minimal anständig, das nicht zu tun. Dann gäbe es eine Art moralische Verpflichtung, das zu machen. Und macht so ein Beispiel, wie es ist halt ein Unterschied, ob eine 14-Jährige nach einer Vergewaltigung abtreibt oder eine 37-Jährige, weil die gerade im 7. Monat, weil die gerade in den Urlaub fahren will. So. Ich würde dem Ganzen insofern sehr, sehr stark widersprechen, weil ich alleine dieses Beispiel schon maximal daneben finde. Ich glaube, dass es, also eine Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung wird nie leichtfertig getroffen. Es gibt Interviews und Studien dazu, worüber diese Personen sich Gedanken machen, was die eigentlich beschäftigt. Und es gibt keine Person, die, weil sie 2 Wochen in Urlaub fahren wollen, im 7. Monat abtreiben. Es ist einfach Käse. So. Und ich im Gegensatz zu Thompson der Meinung bin, dass was große Opfer sind und was keine großen Opfer sind, die Person, die schwanger ist, entscheiden muss. Und das aber wiederum ist halt gerade in so einem Kontext von weiblicher Sozialisation, wo es halt ganz viel um so Care-Sachen geht und man ist irgendwie permanent verantwortlich und muss immer so empathisch sein und man hat diese ganzen weiblich ansozialisierten Mechanismen. Das hat ganz viel mit Perspektiven auf Mutterschaft und auf Frauenbilder zu tun. So, ne? Also jede Frau will unbedingt gerne eine Mutter sein und wenn sie das nicht ist, dann hat das bestimmte Konsequenzen und so weiter. Also ne, es gibt, weiß ich nicht, sprachlich die Rabenmutter, es gibt nicht den Rabenvater. Der Typ, der auch am Spielplatz ist, ist wahlweise der Held oder irgendwie so ein komischer Pädophiler, weiß man dann nicht so genau, ne, so eins von beidem. Und die Frau, die da halt irgendwie mit da ist, die ist halt am Spielplatz. So, und die ist halt scheiße, wenn sie nicht da ist. So, ne? Also es hat halt, das ist jetzt sehr verkürzt nochmal, ne? Aber es hat halt unfassbar viele Einflüsse und sich dagegen zu entscheiden, ein Kind zu bekommen, ist etwas, was man nicht leicht macht. Und ich finde gerade in so einem Kontext, wo man irgendwie, oder wo ich sagen würde, es gibt einen hegemonialen Diskurs über Weiblichkeit, der hat eine krasse Wirkmacht. Zu diesem Diskurs über Weiblichkeit gehört ein bestimmtes Bild von Mutterschaft und eine bestimmte Perspektive auf Care und Verantwortung, die weiblich gelesene Menschen oder sozialisierte Menschen haben. Und dann ist große Opfer bringen was ungleich anderes. Einfach so. Und nichts, was man denen nochmal extra sagen muss in Bezug darauf. Ich glaube, das wäre meine Antwort darauf. So. Ich weiß nicht, ob das in Teilen deinen Punkt auch schon mit abdeckt, wo es, also dieses ganze Verhütungsthema und ist es eigentlich was, also ich glaube, es ist was anderes, ob ich mich bewusst in ein Verbrechen hineinbegebe oder in die Möglichkeit eines Verbrechens oder bewusst entscheide, ich gehe jetzt saufen und habe am nächsten Tag halt einen Kater oder so. Das sind, also das Risiko ist ein anderes, es geht um eine Struktur. Und das ist tatsächlich, also ich verstehe, warum du da immer wieder drauf kommst, weil es gar nicht so leicht ist, das philosophisch aufzudröseln. Es gibt einen Philosophen, der ist Bunin, ich weiß, ich kann dir die Literatur dazu auch sagen, wenn dich das interessiert. Und zwar geht es um so stillschweigendes Einverständnis. Und der macht eine Unterscheidung auf, dass es halt ein Unterschied ist, ob ich etwas tue, wo mir die Konsequenzen potenziell bewusst sind, oder ob ich etwas tue und Konsequenzen hervorrufen möchte. So, und dass das was mit Einverständnis zu tun hat, dann gibt es drei Aspekte, die darauf eine Rolle, darüber einen Einfluss haben: das ist Kausalität, Freiwilligkeit und, habe ich vergessen, steht da aber, und das Beispiel wäre so ein bisschen zu sagen, wenn du in einem Freizeitpark in eine Wasserbahn steigst, dann gehst du das Risiko ein, nass zu werden. Das ist dir sehr bewusst und das nimmst du in Kauf und willst es vielleicht auch ein Stück weit mit provozieren. Wenn du danach dann aber, weil es auf einmal kälter wird oder meinetwegen, weil es überhaupt kalt ist, eine Grippe bekommst und Fieber hast oder so, dann ist das auch etwas, wo du hättest mit rechnen können, aber du warst nicht einverstanden mit dieser Konsequenz. Und das ist ein Unterschied. Das ist kein stillschweigendes Einverständnis. Du bist nicht einverstanden damit, dass du jetzt Fieber hast. Du hättest das kommen sehen können, aber darum geht es nicht. Es geht darum, ob du ein Recht vergibst oder nicht und ob du einverstanden mit etwas bist oder nicht. So. Ne? Also ein Recht auf die Mitbenutzung meines Körpers kann nur ich vergeben. Und damit muss ich einverstanden sein. Und wenn ich das nicht bin, dann kann ich zwar vielleicht vorhersehen, welche Konsequenz etwas womöglich haben würde, so, aber ich tue ja auch etwas dafür, dass sie das nicht hat. Und in dem Moment, in dem die das doch hat, war ich nicht damit einverstanden. Wenn ich ungewollt schwanger geworden bin, bin ich nicht damit einverstanden, dass das passiert ist. So, es gibt keinen Konsens darüber. Ich habe nicht gesagt, ja, ich möchte, dass jemand meinen Körper mitbenutzt. Und dann hat auch niemand fucking das Recht dazu. So.